SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Mario Giordano ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Er hat sehr erfolgreich Kinder- und Jugendbücher geschrieben, Hörspiele und Drehbücher, unter anderem für den Tatort. Sein Roman Blackbox war die Vorlage für den Film Das Experiment mit Moritz Bleibtreu. Dafür hat er auch das Drehbuch geschrieben und wurde unter anderem mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Bekannt wurde er durch seine Kriminalkomödien rund um Tante Poldi. Sie wurden in 10 Sprachen übersetzt und standen in Deutschland und den USA regelmäßig auf der Bestsellerliste. Auch sein erster Roman, Terra di Sicilia, war ein großer Erfolg. Jetzt ist mit Die Frauen der Familie Carbonaro der zweite Teil seiner großen Familiensaga erschienen. Und heute ist Mario Giordano mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Herr Jäger.
Es ist nicht Ihr erster Besuch im Saarland.
Nein, ich war schon mal im Saarland. Das ist jetzt aber auch lange her. Da war ich mit meinen Kinderbüchern. Ich habe vor 30 Jahren mit Kinderbüchern angefangen und war dann mit den Kinderbüchern hier im Saarland auf Lesereise.
Ja. Schöne Erinnerung?
Schöne Erinnerung. Also Saarbrücken ist ja nun wirklich eine schöne Stadt und vor allem eine Stadt für Foodies. Und ich esse gerne und erinnere mich, dass man wirklich überall sehr gut essen kann in Saarbrücken und im Saarland.
Das stimmt, da sind Sie hier richtig. Und Saarbrücken ist klein, Sie haben mir verraten, heute früh beim Frühstück im Hotel haben Sie eine alte Bekannte getroffen.
Ich habe eine alte Freundin getroffen, die Kostümbildnerin ist und wir haben uns doch ein paar Jahre nicht gesehen und wo sehen wir uns in Saarbrücken?
So ist es hier, da läuft man sich schnell über den Weg. Heute leben Sie in Berlin, da passiert das wahrscheinlich nicht so häufig, ne? Weil es einfach viel größer ist.
Ja, es ist größer, aber man wundert sich ja immer wieder, wen man wo trifft auf der Welt. Ne? Das kommt auch schon vor.
Lassen Sie uns über Ihren neuen Roman sprechen. In Ihrem neuen Buch erzählen Sie, ja wie der Titel bereits verrät, die Geschichte der Frauen der Familie Carbonaro. Genauer die Geschichte von 3 Frauen aus unterschiedlichen Generationen, Pina, Anna und Maria. Wie schwierig war es für Sie als Mann, sich ja in Frauen hineinzudenken und deren Gefühle zu beschreiben?
Ja, das war nicht leicht natürlich, aber erstens ist das nun mein Beruf. Ich bin Erzähler und ich fand es immer seltsam, als erzählender Mensch nur über mich oder das zu erzählen, was mich unmittelbar privat betrifft als Mann meiner Generation. Und ich habe so ein Motto, das ist nicht wollen, was du kannst, sondern können, was du willst. Also wenn es irgendwas gibt, was schwierig aussieht, dann muss ich dahin und muss das probieren. Und ich musste es auch probieren, weil ich während der Arbeit am ersten Band an Terra di Sicilia gemerkt habe, dass mir da die Frauen wenig zu kurz kommen. Und ich doch gemerkt habe, ich will über die Frauen erzählen. Und dann musste ich das halt tun. Und das war keine leichte Arbeit. Ich habe vor allem erstmal einen Schritt zurücktreten müssen und nicht direkt so als Erzähler voranschreiten können, sondern habe mir vorgenommen, ich will diesen Frauen erst einmal zuhören. Das war dann die Haltung, die ich eingenommen habe, um zu verstehen, wie ist es denen ergangen in diesen 3 Generationen. Dann hat das ein bisschen gedauert. Es war wirklich nicht einfach. Aber so ist es eben. Man gibt mir Mühe und versuche, das Beste daraus zu machen.
Aber wie haben Sie das dann gemacht, neben dem Zuhören, ja, sich in diese Gefühlswelt der Frauen hineinzuspüren? Viel dann auch mit anderen Frauen über Gefühle von Frauen gesprochen? Oder?
Das tue ich ja im Leben sowieso. Und was den äußeren Rahmen betrifft, ich habe für beide Bücher, also bevor ich auch mit Terra di Sicilia angefangen habe, sehr umfangreich recherchiert, vor allem eben auch in Sizilien und habe unter anderem eben auch mit Vertreterin der Unione Donne Italiane, mit der italienischen Frauenrechtsvereinigung sprechen können in Palermo über die Situation von Frauen im 19., im frühen 20. Jahrhundert. Und habe dann darüber auch nochmal recherchiert. Und dann glaube ich ja an Imagination und ich glaube daran, wenn ich mich in die Situation hineinversetze, dass es irgendwie schon geht. Und versuche das so gut wie möglich hinzukriegen.
Ja, und dass Ihnen das gut gelungen ist, kann man eben ja in Ihrem neuen Roman erleben. Trotz alledem, in Ihrem ersten Teil der Familiensaga, Terra di Sicilia, geht es ja hauptsächlich um Barnaba Carbonaro, ja, einen Zitrusfrüchtehändler auf dem Münchner Großmarkt. Wie sehr mussten Sie da jetzt bei den Frauen den Blickwinkel ändern?
Schon sehr. Und das ist tatsächlich die erste Entscheidung oder erste Erkenntnis gewesen, dass ich den Blickwinkel wechseln muss. Nicht nur im Geschlecht, auch erzählerisch. Ich habe dann gemerkt, ich muss auch eine andere Erzählperspektive wählen und habe dann für die Frauen die Ich-Perspektive gewählt. Habe auch nicht nur eine Hauptfigur, habe dann drei Frauen erzählen lassen, weil mir das angebrachter erschien. Und das bereitet dann so den erzählerischen Weg, um sich auch den Figuren besser zu nähern. Ich habe so angefangen, wie ich auch mit Terra di Sicilia angefangen habe, das ein bisschen autorial zu erzählen und habe dann nach 50 Seiten gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Ich komme nicht in den Ton, ich wiederhole mich und ich brauche eine andere Perspektive. Und so ist es ja immer, dass es oft hilfreich ist, wenn man mal einen Schritt zur Seite tritt und die Perspektive wechselt.
Wie schwer fällt es dann auch beim Schreiben zu sagen, das funktioniert so nicht, weg damit, nochmal neu ansetzen?
Wenn Sie schreiben und wenn Sie professionell schreiben, dann gibt es diese eine Binsenweisheit des Erzählens. Kommt wie vieles ja aus Hollywood und heißt Kill Your Darlings. Und das lernt man dann schnell, dass man die Dinge, die man besonders toll findet mit sich und von sich, dass das eigentlich die Dinge sind, die man am ehesten streichen sollte oder wo man nochmal das überprüfen sollte. Und mit der Zeit, wenn Sie das eine Weile machen, dann gewinnen Sie so eine gewisse Skrupellosigkeit des Ausmistens und sind dann auch in der Lage, das zu tun. Aber das braucht immer einen Moment. Die Erkenntnis kommt nicht sofort. Da vergehen dann immer ein paar Tage, mitunter mal zwei Wochen, bis Ihnen dann dämmert, oh Gott, ja, müsste ich anders machen.
Ihre beiden Romane über die Carbonaros kann man unabhängig voneinander lesen, sagen Sie auch. Sie sagen auch, sie sind so ein bisschen wie Geschwister. Sie haben schon lange die Idee gehabt, auch über die Frauen einen Roman zu schreiben. Was hat Sie daran gereizt und was zeichnet vielleicht auch die sizilianischen Frauen aus und ihre Geschichte?
Ich habe diese Idee schon sehr lange, weil sie natürlich irgendwie inspiriert ist von der Geschichte meiner Familie. Es gab so einen Urgroßvater, der Anfang des Jahrhunderts als Illiterat nach München gegangen ist und en gros Südfrüchte aus Italien nach Deutschland exportiert hat. Das war es auch schon, aber ich fand das immer faszinierend, keine reine Gastarbeitergeschichte zu erzählen aus dem Elend der 50er Jahre ins deutsche Wirtschaftswunderland. Und hab's nur nie richtig hingekriegt. Hab jahrelang da keinen guten Zugang zu gefunden und hab mich erst ein bisschen auf andere Weise an Sizilien auch ranschreiben müssen und es dann irgendwann versucht.
Sie haben schon gesagt, in Ihre beiden Romane ist auch ein Stück weit Ihre persönliche Familiengeschichte eingeflossen, beziehungsweise hat sie inspiriert. Ihr Urgroßvater Barnaba war Zitrusfrüchtehändler auf dem Münchner Großmarkt und er ist so um 1910 als armer Analphabet in Sizilien aufgewachsen und am Ende war er eben ein erfolgreicher Unternehmer. Kann man gar nicht glauben. Wie ist ihm das gelungen, ohne schreiben und lesen zu können, erfolgreicher Zitrushändler zu werden in Deutschland?
Das habe ich mich auch gefragt und die Frage konnte mir so recht keiner beantworten, weil viele, mein Vater, einige Tanten bereits verstorben sind, die ihn noch kannten und mir über ihn viele hätten erzählen können, was vielleicht für die Erzählung auch ein Vorteil war. Aber genau das hat mich eben fasziniert und war dann Gegenstand auch der Recherche. Wie geht das, wenn man nicht lesen und nicht schreiben kann und ein Südfrüchte-Großhandel nach Deutschland aus Sizilien aufziehen will.
Zu der Zeit
auch. Zu der Zeit. Aber man muss sich vorstellen, Ende des 19. Jahrhunderts, die Eisenbahn war kaum erfunden. Da gab es 20, 30 Jahre danach ein umfassendes Schienennetz in ganz Europa, das den Export en gros eben auch möglich gemacht hat. Und dieser Typus von Unternehmern, das sind eben die modernen Piraten. Und wenn man über Sizilien erzählt, kann man den Mythos nicht auslassen und Odysseus steht da immer wieder auch im Vordergrund. Und so habe ich mir diese Person vorgestellt, die als moderner Odysseus einfach mal losgesegelt ist und das probiert hat. Was der eben wohl konnte, das erzählen alle über ihn, der konnte eben gut rechnen. Was eben die größte Voraussetzung, die wichtigste Voraussetzung für einen Kaufmann ist. Und der hatte wohl einen Assistenten, der Deutsch sprach und der für ihn dann auch die notwendigen schriftlichen Dinge auch erledigt hat. Aber der hat mit großer Chuzpe da per Handschlag seine Geschäfte abgewickelt.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn.
Verrückte Geschichte. Und angeblich hat er 24 Kinder gezeugt. Genauso unglaublich.
Auch unglaublich. Ganz nachprüfen kann ich es nicht. Es war für die Zeit nicht so, auch nicht gewöhnlich, aber auch nicht so schrecklich ungewöhnlich. Mein deutscher Großvater beispielsweise in Düsseldorf hatte 12 Geschwister, mhm, und ist auch eine Generation Anfang des Jahrhunderts und war eine Arbeiterfamilie in Düsseldorf. Das ist auch schon nicht wenig gewesen, aber ja, 24 toppt es dann natürlich.
Ja. Von denen, muss man dazu sagen, nur 6 überlebt, ja, haben, was ja auch ein Stück weit dann in ihre Romane eingeflossen ist.
Ja, genau, darum ging es eben auch. Wie sah dieses Sizilien Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts aus? Aus welcher Gesellschaftsform kamen die eigentlich? Und darüber wollte ich eben auch erzählen.
Ihre Großeltern sind dann mit den ersten beiden Kindern 1939 nachgekommen nach München. Dann wurden weitere Kinder, 3 weitere in München geboren. Der Südfrüchtehandel war ja auch kein einfaches Geschäft, wenn das richtig ist, oder?
Ja, das ist ein hartes Geschäft, das mit schlimmen Arbeitszeiten, mitten in der Nacht kommen die Züge an, müssen ausgeladen werden, verbunden ist. Sehr, sehr hartes Geschäft. Mein Großvater hat, glaube ich, nicht so viel Lust auf den Großmarkthandel gehabt. Der hat dann als Schneider gearbeitet und hat die Familie eben auch im Krieg in München als Schneider durchgebracht, mhm, mit meiner Großmutter zusammen, und war, glaube ich, auch viel lieber Schneider.
Wie fand das Ihre Familie, dass ja zumindest die eigene Geschichte Ihre Romane inspiriert hat und Sie Teil derer wurden?
Ach, meine Tanten in Sizilien sind damit okay. Die habe ich dann mal vorher gefragt, weil ich ja auch mal wissen wollte, gibt es noch Geschichten über den Urgroßvater und so weiter. Da gab es nicht mehr viel. Die finden das, nicken das wohlwollend ab. Meine Mutter fand es ein bisschen irritierend, dass sie wenig wiedererkannt hat. Hat dann auch vermutet, dass es doch mehr um die Familie geht, und sagte, das sah anders aus, das war so nicht, die Wohnung sah anders aus. Und wie gesagt, ja, ist halt doch ein Roman.
Ja. Hätte sich noch mehr Familiendetails gewünscht dann.
Ach, das weiß ich gar nicht. Aber es geht ja immer um Erwartungen. Mhm. Wenn man mit der Erwartung rangeht, da kriege ich jetzt einen Teil auch Familiengeschichte miterzählt, dann kann der Roman das nicht einlösen. Aber das wollte ich eben auch nicht. Ich wollte eben keine private Familiengeschichte erzählen.
Die Familie Carbonaro in ihren Romanen, die wurden dann wirklich angesehene Geschäftsleute, auch in München, sind aber trotzdem nie richtig angekommen. Wie war das bei Ihrer Familie?
Also Familie hatte schon immer auch Schwierigkeiten, in München anzukommen. Meine Tanten, die in München geboren sind, betrachten das immer noch als ein Stück Heimat, sprechen Deutsch mit so einem leichten bayerischen Singsang, was ganz süß ist. Sogar meine Großmutter sprach bayerisch. Aber so ist es immer, wenn sie einen migrantischen Hintergrund haben, dann haben sie dieses Identitätsproblem immer mit eingebaut. Und das haben sie auch, was ihr Heimatland betrifft. Also es hatten meine Tanten dann auch in Italien, als sie zurückgingen in den 60er Jahren. Und irgendwann macht man da irgendwie so seinen Frieden mit. Und aber so ganz hört es eben nicht auf.
Also war auch schwer dann für die Familie, bis auf ihren Vater und ihren Onkel ist die ganze Familie, genau, in den 60ern zurück, dort wieder anzukommen.
Ja, naja, mein Vater hat sich noch in den 70er Jahren, wenn er bei Wohnungssuche, und nach den 80er Jahren mit Jordan am Telefon gemeldet, weil er sagte, du Mario, wenn ich mich mit Giordano vorstelle, dann laden die mich gar nicht zur Besichtigung erst ein, und Jordan ist ja nun, so heißen wir halt, und die sollen mich erst einmal kennenlernen. Ich weiß nicht, ob es heute ganz anders ist, ich mach's nicht, aber die Italiener sind natürlich noch ganz andere Community, als es heute vielleicht die asiatische Community ist in Deutschland, die als viel fremder wahrgenommen wird. Ich habe keine großen Rassismuserfahrungen, aber es war auch nicht immer leicht.
Wie war das für Sie? Sie sind 1963 geboren, auch in München, ja, mit einem italienischen Namen, den wahrscheinlich nicht alle aussprechen konnten, groß, ja, zu werden.
Ja, ja, den konnten nicht viele aussprechen. Ich habe mir darüber nicht so viele Gedanken gemacht. Man bekam mal in der Schule Namen, das war so üblich, darüber hat man sich auch nicht so viele Gedanken gemacht. Es ging los, so als Jugendlicher, als ich dann, wenn man sich so die Identitätsfrage stellt, habe ich dann gemerkt, dass dann doch ich da ein bisschen zwischen den Stühlen sitze, und habe angefangen damit zu hadern, habe dann irgendwann Italienisch gelernt, damit ich diese Seite so ein bisschen mehr entdecken kann. Und habe gemerkt, dass ich das nicht richtig aufgelöst kriege. Und wenn man dann anfängt zu schreiben, zu erzählen, dann stellt man bald fest, dass diese Situation zwischen den Stühlen fürs Erzählen optimal ist. Und deswegen bin ich da ganz gerne.
Also ein Schatz, den Sie da quasi haben.
Ja, man kann ja immer mal auch seinen Frieden mit seiner Herkunft machen.
Sie haben uns erzählt, die Idee für die Geschichte Ihrer Familiensaga über die Familie Caponaro haben Sie 30 Jahre mit sich herumgetragen und mussten sich erst so über die Jahre ein bisschen an Sizilien heranschreiben. Was meinen Sie damit? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich habe mich erstmal lange nicht getraut, über Italien, über Sizilien zu schreiben, weil ich dachte, du als Halbitaliener mit einem schlechten Italienisch und dort nicht geboren, du hast gar keine Berechtigung, über Sizilien zu schreiben. Das hat erstmal eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, naja, kannst es ja zumindest versuchen. Und weil ich mit dem Familienroman erstmal nicht zurechtkam, habe ich gedacht, mach's dir doch einfach, Mario. Schreib im Genre. Schreib in einem Genre, das dir vertraut ist. Also mach einen Krimi, der in Sizilien spielt. Und dann nimm eine Figur vielleicht aus der Familie. Und es gab so eine Tante, die mit 60 nach Sizilien gezogen ist aus München. Eine angeheiratete Tante, die wir sehr geliebt haben, die Poldi. Und nimm die als Hauptfigur und erzähl Kriminalfälle in Sizilien. Und erzähl über diesen Twist, über Sizilien, über das Leben allgemein. Und da habe ich dann gemerkt, es geht. Ich kann über diese verstorbene Tante, der Claim ist, sie zog an ihrem 60. Geburtstag nach Sizilien, um sich mit Mehrblick tot zu saufen. Und es ging, hat nie funktioniert. Die ursprüngliche Tante hat das Projekt dann irgendwann erfolgreich abgeschlossen, zu unserem allergrößten Bedauern. Aber so konnte ich sie dann irgendwann zur Figur machen. Und dann habe ich gemerkt, ich kann über Sizilien erzählen. Die Bücher sind ja auch auf Italienisch erschienen, haben auch Italienern etwas über Sizilien erzählt. Und dann habe ich den Mut gefunden, auch diesen Familienroman endlich anzugehen.
Also sich wirklich daran getraut. Ja. Und die Tante Poldi Kriminalkomödie war ja wirklich sehr erfolgreich, nicht nur in Italien, sondern auch in den USA standen sie damit auf der Bestsellerliste, was ja nicht vielen deutschen Autoren und Schriftstellern gelingt.
Nee. Und ich habe mich wirklich selbst gewundert, wie ich mit Unterhaltungsliteratur da so nach USA gekommen bin. Das ist über drei Ecken gelaufen. Es gab einen kleinen englischen Verlag, der hat das übersetzt. Dann gab es einen großen englischen Verlag, der hat dem kleinen die Rechte abgekauft. Und die gehörten als Verlagsgruppe zu einem großen amerikanischen Verlag. Dann haben die das entdeckt und gesagt, ach, dann machen wir da einen Spitzentitel draus. Und schwupps hatte ich große Pressetermine in New York und Boston und eine Presse und eine Booktour in Florida und so. Also das habe ich als großes Geschenk empfunden und war, ja, weiß nicht, wie es gekommen ist.
Das glaube ich, ja. Und was glauben Sie, was hat die Amerikaner ja an der Tante Poldi interessiert, die immer wieder in Kriminalfälle verwickelt wird und, glaube ich, auch ein bisschen ihr Herz oder ja zumindest schwärmt für den attraktiven Kommissar?
Also einmal glaube ich und hoffe ich natürlich, dass es die Figur selbst ist, die spektakulär und mit großer Melancholie, aber eben auch großer Lebensfreude Leser überzeugt hat. Dann gibt's halt in den USA eine große italienischstämmige Community, eine große deutschstämmige Community immer noch, die sich für diese Themen auch offenbar interessieren. Und alles andere kann ich nur raten.
Sie haben gesagt, selbst die Italiener haben viel über Sizilien dann durch die Tante Poldi gelernt. Waren Sie da auch manchmal vor Ort zu Lesereisen? Was haben Sie da so erlebt?
Also ich war leider noch nicht in Italien auf Lesereise. Würde ich natürlich gerne mal machen. Gab es bis jetzt keine Einladung. Wenn ich zwischendurch mal in Italien vorgelesen habe, dann war das oft auf mehr private Einladung und dann von einem deutschen Publikum. Ich muss auch gestehen, dass mein Italienisch ist ganz okay, ich komme klar, aber auf Italienisch aus einem Buch vorzulesen, würde ich an meine Grenzen kommen.
Sie haben schon gesagt, Sie haben sich das dann irgendwann selbst beigebracht. War dann Bedauern auch, dass Sie in der Familie nur Deutsch gesprochen haben und Ihr Vater zum Beispiel Ihnen das nicht mitgegeben hat?
Ach ja, Bedauern natürlich, aber ich kann meinen Eltern da keinen Vorwurf machen. In den 60er Jahren war das einfach nicht so klar mit zweisprachiger Erziehung. Wie kommt das bei den Kindern an? Sprechen die dann beide Sprachen so lala? Oder das, man wusste es nicht genau. Und mein Vater, der ja mit 4 Jahren nach Deutschland kam, sprach perfekt Deutsch. Also haben die sich einfach auf Deutsch festgelegt. Da ging es auch nicht mir alleine so. Italiendeutsche meiner Generation berichten das, dass sie auch zu Hause zum Teil auch nur Deutsch gesprochen haben. Wie gesagt, ich habe dann Italienisch irgendwann gelernt und komme gut klar. Und das ist halt eine geliebte Fremdsprache für mich.
Wie haben Sie sich das dann beigebracht?
Naja, ich habe ja immer das im Ohr gehabt, weil wir in den Ferien immer in Italien waren. Also der Sound ist mir schon immer sehr vertraut gewesen und habe mir dann mal erstens einen Langenscheid-Wortschatz gekauft, wo man weiß ja, dass es bestimmte Worte gibt, die ersten 2000 wichtigsten Worte, die so 95% einer Sprache schon abdecken. Und dann gibt es nochmal 2000 drauf. Da landet man dann, wenn man die noch kennen kann, bei etwa 98% dessen, was so im Alltag benutzt wird. Und so einen Wortschatz habe ich mir gekauft und habe erstmal Vokabeln gelernt. Und dann habe ich mir eine Kurzgrammatik gekauft und habe mir so die wichtigsten grammatikalischen Formen, so Vergangenheit, Perfekt, Zukunft, drauf geschafft und habe dann gequasselt. Italien ist eben auch ein Land, wo viel geredet wird, wo man eben auch, mir ist es nicht peinlich, Fehler zu machen. Ich spreche einfach.
Ja. Die Italiener sind dann nicht so streng, zum Beispiel, wenn man das nicht gut kann, Italienisch?
Nö, das überhaupt nicht streng. Man freut sich, weil Italiener in der Regel nicht gut mit Fremdsprachen sind. Selbst schlechtes Englisch können, oft kein Deutsch oder eben keinen Zugang zu Fremdsprachen haben, freuen die sich eben, wenn man Italienisch spricht und sind da nachsichtig. Es geht dann eher darum, hat man noch einen Akzent? Ja, ich habe dann immer versucht, einen deutschen Akzent loszuwerden. Das geht dann auch nach hinten los. Also habe ich dann irgendwann auch damit meinen Frieden gemacht. Und dann habe ich halt irgendeinen Akzent. Und Hauptsache, ich kann mich ausdrücken und verstehe vor allem, was sie sagen. Das ist ja nun auch wichtig, dass man so ein bisschen in der Konversation klarkommt, was wird denn hier geredet eigentlich.
Klar, dann hat man einen ganz anderen Zugang auch für Sie als Autor, wenn Sie vor Ort recherchieren zu den Menschen.
Ganz genau. Ja, ganz
Nachdem Sie über die Tante Polly, wie viel sind es, 5, 6 Bücher geschrieben?
Fünf
Bücher geschrieben haben, haben Sie sich dann rangetraut an die Familiensaga? Kannten Sizilien dann besser? Für Sie ist Sizilien ein mythischer Ort, sagen Sie. Warum ist das für Sie so ein besonderer Ort?
Naja, Sizilien ist ja ein Landstrich, eine Insel, die über Jahrhunderte, fast Jahrtausende von unterschiedlichsten Kulturen erobert, besetzt worden ist. Und alle diese Kulturen, die seit Tausenden von Jahren dort gelandet sind, haben ihre Götter mitgebracht und die dagelassen. Mhm. Und das merkt man dem Land sehr deutlich an. Das ist ein sehr alter Landstrich. Es war Zentrum Europas, auch europäischer Kultur. Und dem Mythos begegnet man dort auf Schritt und Tritt in Form von Ruinen, in Form von Kunst und Kultur, aber eben auch in Form einer gewissen Stimmung. Das ist doch noch ein sehr alter Landstrich und wenn Sie mit Sizilianern sprechen, die halten sich ja wirklich für Götter. Auch sizilianische Wohnungen, Häuser sind so wie Tempel gestaltet. Es gibt in der Mitte immer so ein Allerheiligstes, den Salotto, der nie betreten wird, der immer hergerichtet ist, staubfrei gehalten wird und für die ganz wichtigen Ereignisse reserviert ist. Also das ist schon ein sehr mythisches Land und die griechische Mythologie spielt zum größten Teil dort. Den kann man nicht auslassen. Und ich persönlich fange dann an, von Zyklopen zu träumen. Und das liegt meiner erzählerischen Natur auch sehr nahe. Also will ich auch darüber schreiben.
Ja, ich war nur einmal auf Sizilien und es ist auch einfach eine wirklich sehr schöne Insel. Und so wie Sie sagen, an jeder Ecke trifft man eben auf diese reiche Geschichte der Sizilianer. In ihren Geschichten spielt dann dieses Mystische auch eine Rolle. Da sitzen zum Beispiel auch immer wieder in dem Haus, wo Vergangenheit und Zukunft verschmelzen, Geister mit am Tisch. Offenbar nichts Ungewöhnliches in Sizilien.
Ja, es gibt in Sizilien noch einen sehr verbreiteten Geisterglaube. Ich sage zwar ja, wir glauben nicht an Geister, aber geben tut sie es trotzdem. Und wenn man erzählt, dann ist das natürlich ein Ideal, das auch zu benutzen. Das kann man in der Erzählung so hinnehmen. Man kann dann denken, ja, da sitzen halt Gespenster mit am Tisch. Aber natürlich sind diese Gespenster Repräsentationen psychischer Energien. So könnte man sie jedenfalls auch deuten. Das sind Tote, die noch nicht gehen können. Die sind nicht gefährlich, die sind eher lästig, sitzen missmutig mit am Tisch, lassen sich kurz verscheuchen, kommen dann wieder und wollen Geld. Geld, mit dem sie nichts anfangen können. Und so ist es eben, es gibt ja auch Verhaltensmuster oder Komplexe oder Dinge, psychische Energien, die uns begleiten, die wir nie im Leben loswerden, die uns nicht groß schaden, aber irgendwie doch wie ein Schatten uns folgen und vielleicht uns behindern in irgendeiner Form.
Die Frauen in ihrer Familiensage haben auch zwei Schatten. Ist das mit ein Grund dafür?
Genau. Die Frauen der Familie Carbonaro werfen als Nachfahrin von Nymphen und Sirenen, zwei Schatten. Das ist genau sowas. Das ist so wie so ein Fluch, wenn man so sehen will, man kann es auch positiv deuten, dass es ein bisschen was ist, was sie heraushebt. Mhm. Aber wir alle schleppen doch so irgendein Päckchen mit uns herum und die Carbonaro-Frauen eben diesen zweiten Schatten.
Sie haben als Kind, wenn das richtig ist, dann schon viele Ferien und Urlaube da verbracht, weil es ja klar auch Familie noch auf Sizilien gab. Ja. Was für Erinnerungen haben Sie daran und was für eine Beziehung haben Sie auch persönlich eben zu Sizilien?
Ich habe nur die besten Erinnerungen an die Urlaube in der Kindheit in Sizilien. Das Wetter war toll, das Essen war gut. Wir waren mit der Familie zusammen. Ich habe ein wirklich gutes Verhältnis zu meinen Cousinen und Cousins.
Große Familie?
Große Familie und wie man sich das vorstellt, die Familie ist auch sehr eng miteinander. Das sind die allerschönsten Kindheitserinnerungen. Und da wurde auch viel erzählt. Mhm. Und es war auch ein Motiv für mich, dann irgendwann Italienisch zu sprechen, nachdem ich dann auch älter wurde. Als in der Kindheit gab es die Tanten, die dann übersetzen konnten oder meinen Vater. Und irgendwann, wenn man so selbstständig wird, dann denkt man, ja, das will ich jetzt fortsetzen in irgendeiner Form.
Sind Ihnen diese Geschichten damals auch schon begegnet von ja, diesen mystischen Wesen und den Geistern?
Ja.
Wahrscheinlich unheimlich, ne?
Nein, überhaupt nicht unheimlich, weil die meisten Geschichten wurden von einem Onkel erzählt, der ein begnadeter Erzähler ist und sehr viel über sizilianische Geschichte weiß. Der hat mich dann, als ich ein bisschen älter war, so ab so 14, 15 in den Sommern, immer mal mitgenommen im Auto. Der war Vertreter für Kassenanlagen und Tresore überall in Sizilien und hatte überall zu tun. Ist viel rumgefahren und hat mich mitgenommen. Und das waren dann so Tagestouren bei sengender Hitze, ohne Wasser, in einem vollgerauchten Fiat. Und der hat ohne Unterbrechung erzählt von sizilianischer Geschichte. Und wenn er nicht weiter wusste, hat er was erfunden. Und das, ich habe oft nur einen Teil verstanden, aber später ein bisschen mehr. Und das war unschätzbar.
Waren wahrscheinlich die besten Geschichten,
die
erfunden. Das hat Sie sicher stark geprägt, auch die Zeit auf Sizilien mit der Familie. Gibt es was, wo Sie sagen, ach, da bin ich mehr Italiener, Sizilianer und da mehr Deutscher, wo Sie sich ab und zu ertappen?
Naja, vielleicht wirklich erzählerisch. Mhm. Ich habe in meiner Lesesozialisation eher zu magisch-realistischen Stoffen gegriffen, zu den Lateinamerikanern, aber eben auch zu fantastischer Literatur. Und mein ganz großes Idol und Vorbild im Erzählen ist Ray Bradbury, der in Deutschland als Science-Fiction-Autor bekannt ist. Der einzige Autor, dessen Grab ich je besucht habe. Und der ist auch magischer Realist. Der hat es geschafft, Orte des amerikanischen Mittelwestens, so Kleinstädte, als besonders magische Orte zu erzählen. Und als ich die dann zum ersten Mal wirklich selbst gesehen habe, dann denkt man nur, wie langweilig ist es hier dort. Das ist die reine Ödnis und die Meisterleistung, diese Orte als besonders magisch zu erzählen. Und das halte ich für eine, jedenfalls für meine Aufgabe als Erzähler. Und das kommt sicherlich aus dieser sizilianischen Hälfte, wenn es die Hälfte ist.
Und von den langen Autofahrten mit dem
Onkel. Oh ja. Über die Insel. Lange Autofahrten über die Insel, aber auch lange Anreisen. Wir sind ja zum Teil mit dem Auto 5 Personen in einem vollbeladenen VW Käfer 30, 33 Stunden von, keine Ahnung, München, Frankfurt nach Sizilien. Ist ja auch kein Spaß immer gewesen.
Wahnsinn, ja. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne?
Ja.
Ihr Buch Die Frauen der Familie Carbonaro ist gerade frisch erschienen. Sie sind jetzt auf Lesereise, waren auf dieser Lesereise auch eben zu Besuch bei uns hier in Saarbrücken. Wie ist das für Sie, wenn man nach so langer Zeit, 2 Jahre haben Sie allein an diesem Buch geschrieben, dann mit der Geschichte auf die Leserinnen und Leser trifft?
Das ist immer ein großes Geschenk und Vergnügen. Denn, Sie haben es schon gesagt, ich habe 2 Jahre daran gearbeitet. Und wenn Sie so lange an einem Stoff sitzen und der dann endlich auch erschienen ist und Sie aber überhaupt fertig geworden sind, dann wollen Sie auch Ihr Publikum kennenlernen. Und diese Lesungen sind immer eine Gelegenheit für mich, auch zu verstehen, wer liest denn meine Bücher überhaupt? Mhm. Wer ist das? Und wie reagieren die auf die Stellen, die ich ihnen vorlese? Und was haben die vielleicht für Fragen an die Geschichte, an meine Person? Oder überhaupt mal denen auch zu begegnen? Schreiben ist ja nun ein sehr einsames Geschäft. Man sitzt dann doch sehr lange am Schreibtisch mit sich und dem Stoff. Und dann ist es doch sehr schön, wenn man mal rauskommt und auch das Publikum kennenlernt.
Wie finden Sie zum Beispiel die Stellen, die Sie vorlesen?
Das ist auch wieder ein Prozess, wenn das Buch dann kurz bevor es rauskommt, nehme ich mir einen Tag Zeit, gehe das ganze Buch durch und versuche Stellen rauszusuchen, die für die Lesung geeignet sind und lese mir die dann auch laut vor und stoppe die Zeiten, damit ich ein bisschen so eine Auswahl habe. Und dann fummel ich mich von Lesung zu Lesung so ein bisschen ran. Und ich habe es eben schon gesagt, eine Binsenweisheit ist Kill Your Darlings. Wenn ich also Lieblingsstellen habe, kann ich fast sicher sein, dass die während der Lesung nicht gut funktionieren. Also manchmal probiere ich das aus, aber ich habe ja ein bisschen Erfahrung mit Lesung und weiß so, was sich eignet zum Vorlesen.
Was haben Sie da schon alles erlebt auf Lesungen und manchmal auch überrascht, wer Ihre Leserinnen und Leser sind? Oder haben Sie die schon relativ klar im Kopf beim Schreiben?
Ich habe beim Schreiben keine klare Vorstellung von meinem Publikum. Ich versuche, dem Motto von Pushkin zu folgen, das ich mal irgendwo entdeckt habe. Ich schreibe für mich, ich drucke für Geld. Und versuche beim Schreiben wirklich nur an den Stoff zu denken. Mich also in so einen Zustand, einen sehr demütigen Zustand zu versetzen, der, wo es nicht mehr um mich geht, sondern nur noch um den Stoff. Das ist nicht einfach, ist Teil des Prozesses. Und dann lerne ich bei den Lesungen eigentlich erst das Publikum kennen. Ich weiß ein bisschen, es lesen mehr Frauen als Männer, also werden dort mehr Frauen als Männer sitzen. Aber sonst ist mir das natürlich nicht ganz klar, wer da sitzt.
Die Besucherinnen und Besucher Ihrer Lesungen dürfen auch Fragen stellen. Was für Fragen kommen da alles und was haben Sie da schon alles erlebt?
Also wenn Sie vor Erwachsenen lesen, dann kommen sehr höfliche und sehr interessierte Fragen. In diesem Fall ist das Ihre Familiengeschichte und waren Sie oft in Sizilien und warum, was hat es mit den Gespenstern auf sich und so weiter. Das ist auch sehr spannend. Wenn Sie Kinder- und Jugendbücher schreiben, dann kriegen Sie ganz andere Fragen.
Zum Beispiel,
und manchmal würde ich mir fast wünschen, dass auch Erwachsene diese Chuzpe hätten, das zu fragen. Mhm. Natürlich, wenn Sie vor Kindern lesen, kommt eigentlich als zweite, dritte Frage, sind Sie reich, was verdienen Sie?
Und was
naja, ist? Und nehme das ernst und versuche daraus eine Dreisatzaufgabe zu machen. So, ja, nimm das Gehalt deiner Eltern etwa so im Durchschnitt und ich verdiene an einem Taschenbuch für 6 Euro, verdiene ich 30 Cent. Wie viel? Und habe etwa 4 Monate dafür gearbeitet, für dieses kleine Jugendbuch. Also wie viele Bücher müssen verkauft werden, damit Mario Giordano bei 30 Cent pro Buch 4 Monate lang das verdient, was meine Eltern auch verdienen. Das wollen die dann nie ausrechnen. Und ich sage ihnen dann, naja, das ist ein mittlerer, fünfstelliger Auflage. Und versuche darüber dann immer zu erzählen, man schreibt nicht ein Buch oder man fängt diesen Beruf nicht an, weil man sicher weiß, damit kann man reich werden oder überhaupt einen Lebensunterhalt bestreiten. Das geht. Und das ist gar nicht so selten. Aber dazu gehört eben viel Fleiß. Und das ist ein bisschen eine uncoole Aussage, wenn man über künstlerische Berufe redet, dass das mit viel Fleiß und Disziplin verbunden ist, dass das Arbeit ist. Aber darüber erzähle ich eben auch gerne. Das ist Arbeit. Und eine sehr schöne Arbeit, aber eben auch, es ist eben Arbeit.
Und wahrscheinlich auch mit viel Frust und Disziplin verbunden oder gar nicht so sehr?
Also Frust kennt natürlich jeder in seinem Berufsleben. Es ist vor allem mit sehr viel Disziplin verbunden. Mhm. Natürlich, wenn ich 2 Jahre brauche für ein Buch und mich wirklich jeden Tag aufs Neue pünktlich morgens an den Schreibtisch setzen muss und will, dann ist das mit einer enormen Disziplinleistung verbunden, die ich auch nicht immer habe. Es macht auch nicht immer Spaß, aber ich habe bei Workshops, wenn ich jungen Autorinnen und Autoren versuche, was übers Schreiben zu erzählen, dann immer den Satz, die Inspiration ist verliebt in die Routine. Sie folgt ihr überall hin. Und ich glaube an Musen. Ich glaube, dass es Wesen gibt, die mir beim Schreiben mitunter helfen. Das sind aber sehr launische, eifersüchtige und sehr, sehr faule Wesen. Die sind in meiner Nähe irgendwo. Und der Deal mit den Musen, den ich habe, ist, ich werde morgens am Schreibtisch sitzen und meinen Job machen und mir Mühe geben. Und wenn ihr wollt, dass das gut wird, dann, Leute, dann helft mir bitte. Und wenn die sehen, dass ich fleißig bin, dann können die mitunter großzügig sein und mir helfen. Und das sind dann die Momente, die alle Autorinnen und Autoren berichten vom Flow, dass plötzlich es so Momente gibt, wo sich die Geschichte praktisch selbst erzählt. Da hat man den Eindruck, das schreibe jetzt nicht ich, sondern das schreibt sich selbst. Es hört dann auch wieder auf und dann gibt es wieder Phasen der Frustration. Aber das sind dann die Geschenke, die einem die Musen machen.
Das glaube ich. Ein schönes Gefühl, wenn die Musen gut drauf sind. Und da kommt wahrscheinlich die sizilianische Seite durch bei den Musen.
Ja, die sizilianisch-altgriechische Seite, natürlich, klar.
Und wie ist es, wenn man ja dann wirklich einen Bestseller gelandet hat wie Sie? Ist es so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, Herr Giordano? Kann man sagen, dann hat man erstmal keine Sorgen mehr?
Ach, das Gespräch könnten wir mal führen, wenn ich dann mal wirklich einen internationalen Bestseller habe, der so richtig, richtig durch die Decke geht und ich anfange, mir schwarze Lederklamotten zu kaufen und eine Persönlichkeitsdeformation bekomme durch den Ruhm. Das ist noch nicht so eingetreten. Die Bestseller ist ein relativer Begriff. Ich freue mich sehr, dass die Bücher sich verkaufen, denn dafür tue ich's. Ich schreibe für Leserinnen und Leser. Und lebe davon, deswegen ist es auch wichtig, dass sie sich verkaufen. Aber ich freue mich, wenn ich möglichst vielen Menschen damit was geben kann. Und die berührendsten Rückmeldungen sind gar nicht so sehr die Zahlen. Natürlich, weil ich davon lebe, freue ich mich über gute Zahlen. Aber zwischendurch kommen bei, auch gestern Abend war es so, bei Lesungen Leserinnen oder Leser, die mir dann sagen, Ihre Tante Poldi hat mich durch die Pandemie gebracht. Oder Ihre Tante Poldi hat mir eine schwere Zeit im Krankenhaus ein bisschen leichter gemacht. Und das sind die Rückmeldungen, die wirklich was bedeuten.
In dem Nachwort zu Ihrem ersten Roman Terra di Sicilia schreiben Sie, ein Roman schreiben ist wie ein Mandarinenbaum. Ein ungewöhnlicher Vergleich.
Naja, der Vergleich lag aber in diesem Fall für mich nahe, weil ich ja über Mandarinen und Mandarinenbäume und die Mandarinenproduktion ja auch erzähle. Und ich das Gefühl hatte, es ist ein bisschen ähnlich. Das ist ein Stamm, der tief in der Erde wurzelt. Und wenn man ihn mit viel Mühe hegt und pflegt und die Erde lockert und ihn wässert, dann kann er köstliche Früchte tragen. Aber es ist viel Arbeit.
Lassen Sie uns so ein bisschen genau über diese Arbeit sprechen beim Schreiben. Wie und wo schreiben Sie? Nehmen Sie uns mal mit an Ihren Schreibtisch.
Also ich lebe in Berlin und habe eine helle Wohnung. Das finde ich immer sehr wichtig, dass viel Licht in der Wohnung ist. Und habe dort eine kleine Nische, in der mein Schreibtisch steht. Und dort sitze ich so etwa ab 9:30 und versuche, ein Wort ans andere zu bringen. Und das ist mal leichter und mal nicht so leicht. Ich versuche mich dort zu konzentrieren auf meine Geschichte und mich eben in so einen Zustand zu versetzen, der mich in die Geschichte trägt, zu meinen Figuren. Und Schreiben ist ein synthetischer Prozess. Das heißt, das entsteht beim Tun, beim Tippen. Ich versuche also sozusagen mit den Fingern zu denken, zu schreiben und nicht viel darüber nachzudenken. Das klappt nicht immer, weil es dann auch, muss man dann mal Plot planen und mal sich doch mal Gedanken machen, wo bin ich jetzt hier gerade, wie geht es jetzt weiter? Aber dann wieder ins Erzählen zu kommen.
Mhm. Ja. Und dieser Schreibtisch oder der Platz, wo Sie schreiben, begleitet der Sie schon lange oder wird er auch immer mal wieder ausgetauscht, der Tisch oder der Stuhl oder wie auch immer?
Dieser Tisch begleitet mich jetzt schon seit gut 12 Jahren. Und davor hatte ich einen anderen, der mich auch lange begleitet hat, aber dann habe ich mir diesen Tisch gewünscht. Der hat so ein Holztisch, der hat so eine Linoleumauflage und das ist ein sehr weiches Material, sehr angenehmes Material, das eine gute Atmosphäre macht und der ist nicht allzu groß, der macht auch nicht, es ist auch kein wuchtiger Schreibtisch und der ist genau richtig und mir das richtige Gefühl zu geben. Das ist aber ein Arbeitstisch.
Ein Arbeitstisch.
Ja, das ist ein richtiger Arbeitstisch.
Und schreiben Sie immer da oder schreiben Sie auch mal unterwegs, wenn Sie jetzt, was weiß ich, auf Lesereise sind, im Zug oder abends im Hotel oder so?
Abends im Hotel eher dann nicht, aber im Zug, wenn ich an einem Roman sitze und weiß, was ich schreiben will, dann schreibe ich auch im Zug und versuche nicht auf die Gespräche ringsum zu achten, sondern wirklich mich auf meinen Text zu konzentrieren. Nachdenken im Zug ist eher schwierig, aber schreiben geht schon.
Sie haben schon gesagt, die Musen, die warten morgen schon immer auf Sie und die wollen bei Laune gehalten werden. Neben den Musen, was darf noch nicht fehlen beim Schreiben an Ihrem Schreibtisch? Was muss immer dabei sein?
Eine Weile war es Schokolade. Habe ich dann aufgehört. eine gewisse Form von Ruhe. Und damit meine ich eine Ruhe im Sinne von keine persönlichen Ansprache, die Freiheit, so lange arbeiten zu können, wie ich brauche. Und das ist ein Zustand, den ich auch versuche herzustellen.
Das heißt, Handy ist dann aus, die Klingel ausgemacht oder jemand anderes muss die Tür aufmachen, wenn ein Paket kommt?
Ja, ich springe dann schon auf und laufe auch schon mal zur Tür und bin ja auch ein kontrollbedürftiger Mensch und Handy ist dann zwischendurch auch schon wieder an. Aber wenn ich schreibe, ich mache es doch in der Regel aus, ja.
Was machen Sie in den Schreibpausen? Haben Sie da Rituale?
Ja, ich gehe zum Kühlschrank und koche. Ich mache jeden Morgen einen Gang durch den Park bei mir um die Ecke. Ich habe dann bin natürlich auch anfällig für Prokrastination und um das
vorausschieben.
Ja, das vorausschieben oder irgendwie am Handy rumzudaddeln, da bin ich auch nicht frei von. Um das in den Griff zu kriegen, habe ich irgendwann angefangen jetzt vor anderthalb Jahren eine neue Sprache zu lernen. Und das macht viel Spaß, das ist sehr schwer und dann lerne ich zwischendurch Vokabeln, weil ich halt auch weiterkommen will mit dieser Sprache.
Was für eine Sprache ist das?
Das Koreanisch jetzt gerade.
Koreanisch?
Ja.
Okay, wie kommt das
in Koreanisch? Meine Partnerin ist Koreanerin und lebt auch schon lange in Deutschland, aber das ist eine Kultur, die mir dadurch nahegebracht wurde, die ich sehr spannend finde und eben für mich als schreibender Mensch ist Sprache sowieso immer ein Zugang auch zu einer Kultur. Und ich lerne gerne Sprachen und setze mich dem gerne aus. Und es ist wahnsinnig schwierig, aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
Die Hauptfigur in Ihrer Familiensaga heißt Panama. Ein ungewöhnlicher Name.
Es ist ein ungewöhnlicher Name. Der Urgroßvater hieß tatsächlich so, auch mein Vater hieß so. Und dann habe ich natürlich gedacht, naja, nimm einen anderen Namen. Du kannst jetzt nicht die Namen nehmen, die so vorgekommen sind. Aber der Name ist einfach zu gut. Der war zu gut, um ihn nicht zu nehmen. Das ging damals mit Tante Poldi auch so. Das Vorbild zu Tante Poldi, sie hieß auch Poldi, auch der Name war zu gut, um ihn nicht zu nehmen.
Wie wichtig sind ja Namen gerade auch für eine Geschichte?
Ja, Namen sind eben wichtig. Ich denke viel über Namen nach und Namen sollten im besten Fall eine unterschwellige Bedeutung haben, die muss ich nicht sofort entschlüsseln, aber sie sollte da sein, sollten gut klingen und sie sollten eben vor allem in ihre Generation passen. Also mir fällt immer wieder auf, man sieht einen amerikanischen Film und da hat man Figuren, die sind so Anfang Mitte 20 und dann heißen, die sind deutsche Austauschstudenten an irgendeinem College und heißen Hans und Ingrid. Leute, also ihr müsst doch nur einmal kurz ins Internet gehen, da seht ihr schon, welche Namen der Generation in Deutschland aktuell sind. Also Namen sind ja auch immer Ausdruck einer Generation, einer Zeit und versuche dann auch gute Namen zu finden.
Und Panama ist wirklich ein sehr guter Name für Ihre Figur, die auch so kräftig und so stark ist. Und ja, teilweise ist die Geschichte aber auch sehr düster. Es geht viel um Gewalt und Macht. War das einfach auch die Zeit, in der die Geschichten und die Geschichte spielt?
Es war die Zeit. Es ist ja nun heute, wir leben ja nicht in einer sehr viel gewaltfreieren Welt, ist vielleicht eine andere Form von Gewalt, aber die Zeit dort war sehr archaisch, Ende des 19. Jahrhunderts in Sizilien, sehr gewalttätig. Es ist aber auch so, ich erzähle gerne über Trost, weil das ein Wert ist, der mir sehr wichtig ist. Aber wenn Sie über Trost erzählen wollen, können Sie den Kummer nicht auslassen. Und wenn der Trost groß sein soll, dann muss auch der Kummer groß sein. Und dann kann ich das nicht auslassen und muss dann auch über Gewalt oder über Lebenskrisen erzählen und Brüche, die schmerzhaft sind. Denn man kann dann den Schmerz nicht auslassen.
Angeblich, Herr Giordano, notieren Sie die Ideen für Ihre Bücher in ein kleines Notizbuch. Wie sieht das aus und haben Sie das immer dabei?
Ja, so klein ist es gar nicht. Das ist so irgendwie zwischen DIN A4 und DIN A5 und ist flexibel genug, dass es in der Tasche nicht knickt und ich kann es überall mit hinnehmen. Ich glaube ja fest daran, dass nur Dinge, die ich mir handschriftlich notiere, länger haften bleiben oder eher haften bleiben. Und ich blättere in diesem Notizbuch sehr oft und es ist datiert. Ansonsten schreibe ich alles rein, was mir einfällt.
Was steht dann da zum Beispiel drin? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Da sind auch sehr kryptische Dinge dann drin und da steht vielleicht ganz fett Titel, Fragezeichen. Und dann weiß ich, okay, da habe ich dann über Titel nachgedacht. Ich stelle mir auch selbst Fragen in diesem Notizbuch. Wen interessiert das? Steht da beispielsweise, wenn ich eine Notiz gemacht habe. Dann probiere ich Namen aus, ich probiere Titel aus, ich probiere Szenen aus oder auch Dialoge probiere ich dort aus.
Und können Sie Ihre Schrift, man schmiert ja dann gerne in solchen Notizbüchern, können Sie das immer noch mal lesen dann? Oder sagen Sie dann manchmal, was habe ich jetzt da gemeint?
Mitunter wird es schwierig, aber gerade die Krakelei erzählt mir dann auch wieder, das hast du in Eile geschrieben, da warst du konzentrierter, da war es dir wichtig, eine leserliche Liste zu machen. Das ist ja auch eine Sprache, wie habe ich es aufgeschrieben, in welcher Situation?
Haben Sie das jetzt heute auch dabei?
Ja, es ist hier in der Tasche. Ja. Ich führe auch für jedes Projekt ein eigenes Notizbuch nochmal, wo ich dann alles aufschreibe, was mir zu diesem Projekt einfällt.
Sie haben schon während Ihres Studiums angefangen zu schreiben. Sie haben Psychologie und Philosophie an der Universität Düsseldorf studiert. Ihr erstes Buch war ein Kinderbuch, Die wilde Charlotte, eine Piratengeschichte. Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ich wollte das tatsächlich schon immer. Ich habe als Jugendlicher viel gelesen und verdanke einer kleinen Stadtteilbibliothek in Düsseldorf meine besten, schönsten Leseerlebnisse meiner Kindheit und Jugend und wollte irgendwie immer schreiben, war allerdings zu faul, das mal auszuprobieren. Und habe dann im Studium gedacht, naja, also wenn du das wirklich willst, dann musst du es vielleicht wirklich auch mal versuchen, sonst wirst du nachher alle anderen dafür Verantwortlichen machen, dass es nie geklappt hat und das wäre doch blöd. Also habe ich während der Semesterferien dann mal mein erstes Buch geschrieben, ein Kinderbuch, sehr naive Abenteuer-Piratengeschichte und habe das wiederum sehr naiv an Verlage geschickt, die ich mir rausgesucht hatte und hatte Glück. Und habe ein paar Absagen bekommen, Standardabsagen, mal eine freundliche Absage. Aber irgendwann, der berühmte 13. Brief war dann die Zusage, ja, wir würden da gerne ein Buch draus machen. Ach, und da ging das irgendwie los. Mhm. Und dann habe ich schon sehr früh auch, weil ich gleichermaßen mit Büchern und Filmen sozialisiert bin, versucht auch erste Drehbücher zu schreiben für eine kleine, damals den Bezahlsender Premiere, die hatten ein Kinderprogramm, da bin ich nach Köln gefahren zu der Produktionsfirma, die das produzierte und habe denen gesagt, ich bin Autor und brauchen Sie noch welche? Wow. Dann habe ich Sketche geschrieben, so kleine 20 Sekünder für eine Puppenserie und so habe ich weitergemacht und dann irgendwann stand dieser Lebenstraum vor der Tür und sagte, wir könnten jetzt eigentlich loslegen. Und da hatte ich aber noch mein Studium an den Hacken, stand kurz vorm Diplom und habe dann die Entscheidung getroffen, das Studium zu schmeißen und ganz auf diesen Lebenstraum zu setzen.
Und haben es wahrscheinlich nicht bereut, oder?
Ja, ich habe es nicht bereut. Und ich kann, wenn der Lebenstraum da vor der Tür steht, auch wirklich jedem nur empfehlen. Und wenn ich vor Kindern und Jugendlichen lese, dann wiederhole ich das auch immer noch mal gerne. Wenn der Lebenstraum da ist, dann macht das. Weil etwas zu tun, was einem, wovon man geträumt hat und daran festzuhalten und mit allen Widrigkeiten, die das immer wie das Leben so mit sich bringt, da dran zu bleiben. Man wird dadurch irgendwann ein bisschen besser und weil man ein bisschen besser wird, kann das auch irgendwann ein Beruf werden. Und das ist ein sehr, sehr großes Geschenk.
Und hat Sie aber damals nicht zweifeln lassen, gerade kurz vor dem Diplom, Ihre Eltern haben wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen oder haben Sie gesagt, wenn das dein Traum ist, mach mal.
Glücklich waren die nicht, aber genauso haben sie eben auch reagiert. Ja, meine Mutter, als ich ja dann das erste Buch gezeigt habe, so das habe ich jetzt gemacht und jetzt schmeiße ich mein Studium. Es war eben beides. Ja, bist du sicher? Aber eben auch, wenn das dein Traum ist, dann musst du das eben machen. Ja, auch dieses große Vertrauen, das wirst du schon hinkriegen.
Toll, ja. Von Ihren Eltern und ja, von Ihrer toll. Mutter. Ja, Sie haben später dann viele Bücher für Kinder geschrieben, unter anderem über Kunst. Eines der Bücher ist Der Löwe und das Atelier. Da erklären Sie zum Beispiel Kindern die Darstellung von Tieren in der Kunst. Später haben Sie haben es angesprochen, auch Drehbücher geschrieben, unter anderem Das Experiment und für den Tatort in Köln, Leipzig und Ludwigshafen. Welche Zutaten brauchst du für einen guten Tatort, Herr Giordano?
Ja, der Tatort ist ein klassischer Ermittlerkrimi. Da gibt es ganz früh den ersten Mord, dann kommen die Ermittler und ermitteln sich einen Wolf. Und die Zutaten sind natürlich, mach es spannend und erzähle, und das ist ja das, Deutschland ist ja Krimiland, alles ist voller Krimi, erzähl dann im Krimi auch über diese Gesellschaft. Der Krimi ist ein Vehikel, mit dem wir mit dieser Gesellschaft, über den Zustand dieser Gesellschaft in Verbindung, in Kontakt bleiben können, als Autorinnen und Autoren. Und deswegen gehört zu dem Tatort als Primetime-Programm immer auch ein gesellschaftliches Thema mit dazu. Und diese Mischung ist das, was den Tatort ausmacht, was ihn populär macht und was ihn eben auch zu Familienprogramm macht, weil am Sonntagabend 20.15 Uhr sitzt eben die ganze Familie vorm Fernseher.
Und die Leiche muss relativ früh kommen, sagen Sie?
Im Ermittlerkrimi kommt die Leiche ganz früh. Das ist der sogenannte Neudeutsch Who Done It, wer hat's getan? Da kommt die Leiche früh, im Mittelpunkt stehen die Ermittler. Die ermitteln wir alle, Autorinnen und Autoren erzählen, auch Regisseure machen lieber würden lieber einen Gangsterfilm machen, der aus der Gangsterperspektive erzählt ist, weil die Bad Guys ja doch immer auch die spannenderen Figuren sind, aber das ist nicht die Aufgabe im Tatort.
Also ohne Leiche geht es nicht.
Ohne Leiche geht es nicht. Es geht immer um Mord.
Hatten Sie in den vielen Jahren, in denen Sie für das Tatort Drehbücher geschrieben haben, auch ja ein Lieblingsteam oder Lieblingsermittler, die Ihnen irgendwie ans Herz gewachsen sind?
Es waren die Leipziger, die habe ich mit meinem damaligen Co-Autor Andreas Schlüter mal ausgedacht. Und die haben mir sehr am Herz gelegen, weil klar, wenn sie ein Team dann auch entwickeln, ausdenken und weiterentwickeln, das waren so, für die habe ich auch gerne geschrieben. Aber das gilt, ich habe auch gerne für die anderen geschrieben. Man freundet sich ja an.
Für die saarländischen Ermittler oder ja für die Ermittler in Saarbrücken haben Sie nie ein Drehbuch geschrieben?
Das hat sich nie ergeben, hätte mir gefallen, ja.
Sie haben aber 2004 auch das Drehbuch für einen Szymanski-Tatort geschrieben. Mhm. Haben Sie dafür auch dann Götz-George mal getroffen oder tauscht man sich da aus?
Ja, ich hatte viel Bammel. Wurde gefragt, haben Sie Lust, einen Szymanski zu schreiben? Das war damals schon nicht mehr Teil der Tatortreihe. Es gab so einen eigenen, ausgekoppelten Spin-off, Szymanski. Und dann war ein Drehbuch fertig und dann hieß es, ja, jetzt Drehbuchbesprechung bei Götz-George in Berlin. Ich habe damals in Köln gelebt und hatte wirklich die Hosen voll. Weil man hörte immer so Gerüchte über Götz-George, dass der also ganz unangenehmer Typ sei und alle auseinandernehmen würde und so weiter. Und dann war ich mit der Produzentin in Berlin und die sagte, als wir dann klingelten bei Götz-George am Schlachtensee, du bist übrigens der erste Autor seit 10 Jahren, den er wieder einlädt. Ah, okay. Und dann kam Götz-George ganz aufgeräumt und hatte in das Drehbuch ganz, also hunderte von gelben Zetteln. Und ich dachte, oh, um Gottes Willen. Und fing mit der ersten Szene an, das habe ich 100-mal gespielt. Und fing aber an, eine Szene zu improvisieren als Szymanski. Und dann habe ich gemerkt, und dann hat er mir erstmal gesagt, das Erste, was er sagte, du hast die Jacke verstanden. Und dann, danke, ich habe mich auch sehr intensiv mit dieser Jacke beschäftigt vorher. Und dann improvisierte er eine neue Szene. Und dann in dem Augenblick wurde mir klar, ich spreche hier gerade mit der Figur. Und er war so konzentriert und hat das mit so einer Leidenschaft gemacht, dass man wirklich mit ihm arbeiten konnte. Das war eine der schönsten Produktionen, die ich je hatte. Ich habe Götz-George als gerade menschlich sehr, sehr schätzen gelernt. Der war gerne gut vorbereitet und er arbeitete gerne mit gut vorbereiteten Menschen. Und das war dann toll. Ja, also ich kann nur immer noch in höchsten Tönen von Götz-George schwärmen. Wir hatten dann mit einem anderen Szymanski noch zusammen mit einer anderen Episode eine Emmy-Nominierung und waren auch zusammen mit Götz-George in New York bei der Emmy-Nominierung. Wir haben da nicht gewonnen, aber das war auch eine tolle Erfahrung, weil der wirklich viel bodenständiger und viel konzilianter war, als mir immer zugetragen worden war.
Tolle Begegnung. Ja. Und warum war die Jacke so wichtig?
Die Jacke ist doch ein Symbol. Die Jacke ist eine Rüstung. Dieses amerikanische Military Field Jacket, der trägt sie ja nicht umsonst. Sie ist irgendwann für diese Figur erfunden worden, um ihm eine Rüstung zu geben. Also wenn er die trägt, dann reitet er auch in die Schlacht. Und über die Jacke gibt es ganz viel Material. Die hat so große Taschen vorne. Das wirkt fast ein bisschen feminin. Und tatsächlich ist Szymanski eine sehr feminine Figur, der weint ganz oft. Und sein Konterpart Tanner damals in den Originalen, der war der Kerl. Immer sehr rational, immer sehr maulig. Und dieses Gespann oder überhaupt diese sehr feminine Seite dieser Figur Szymanski, die hat mich sehr interessiert. Und die wollte ich dann auch weitererzählen.
Also harte Schale, weicher Kern.
Ganz genau.
Wir haben schon drüber gesprochen, Ihre Bücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, in 15 Sprachen. Was war da alles noch dabei, außer ins Englische und ins Italienische?
Ja, das Französisch, Polnisch, Lettisch, Schwedisch, Norwegisch, Koreanisch, Chinesisch auch.
Wow.
Sind einige dabei.
Was bedeutet das für Sie als Autor, wenn man ja in so viele Sprachen übersetzt wird?
Also erstmal bedeutet es nicht viel Geld. Auslandslizenzen sind relativ günstig und bringen den Autoren gar nicht so viel, aber es schmeichelt der Eitelkeit ungeheuer. Und man freut sich in Ast, wenn dann das Belegexemplar der ausländischen Ausgabe kommt und da vielleicht ein neues Cover auch entstanden ist und das nochmal ganz anders interpretiert ist. Und wenn man dann die Sprache kann, dann kann man prüfen, ist die Übersetzung gelungen. Wenn man die Sprache nicht kann, kann man es nur hoffen. Und wenn man vielleicht Freunde dann in Polen, in Korea oder irgendwo hat, dann kann man denen das schicken. Dann können die das endlich lesen. Das ist schon toll.
Das glaube ich, ja. Das Buch lesen zu können, von dem Sie immer wahrscheinlich erzählt haben oder weswegen man Sie nicht erreicht hat. Aber wenn Sie sagen, es gibt eben auch Sprachen oder Übersetzungen in Sprachen, die man versteht, gucken Sie dann wirklich, was Sie da draus gemacht haben und ändert sich das dann eventuell sehr oder bleiben die da wirklich nah dran?
Mitunter weichen die Übersetzungen dann doch auch von meiner Vorlage ein bisschen ab. Dann werden Namen ausgetauscht und so weiter. Dann runzel ich doch stark mit der Stirn an. Machen kann ich nichts. Das Buch ist dann draußen. Ich habe keine Möglichkeit, da einzugreifen. Die meisten Sprachen kann ich ja nicht. Da kann ich dann nur vertrauen, dass es wird jetzt schon so seine Richtigkeit haben.
Sie haben vor einigen Jahren ein schönes Buch gemacht, 1000 Gefühle, für die es keinen Namen gibt. Ja. Was waren da für Gefühle dabei?
Die Freude über ein warmes Ohr nach dem Telefonat. Die Eifersucht auf Fähigkeiten, die man gar nicht will. Die Sehnsucht, rätselhaft und voller Geheimnisse zu sein. Das sind so Alltagsgefühle gewesen, ich habe damit angefangen, als ich mal nicht weiter wusste in einem Drehbuch über den emotionalen Zustand meiner Figur und habe angefangen, diese Gefühle aufzuschreiben als List. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich damit ein bisschen weitergemacht habe. Dann habe ich daraus eine Übung in Workshops gemacht. Und irgendwann kam ein befreundeter Lektor auf die Idee, lass uns daraus ein Buch machen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann will ich auch 1000. Und das sind Alltagsgefühle, die wir alle jeden Tag dauernd haben, die aber so untergehen im Alltag. Und es ist eher eine Achtsamkeitsübung und eine Aufforderung, macht das selbst. Guckt rein, lasst euch inspirieren und dann macht eure eigenen Gefühle. Und seid nicht scheu, schreibt die auf. Das müssen nicht perfekt sein, aber gerade weil es nicht perfekt ist, ist es dann authentisch und es ist in der Welt und irgendjemand wird es gerade fühlen. Das war ein schönes Projekt.
Schön.
Und ich hatte, das erzähle ich manchmal, ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, ich hatte da mein schönstes Signier-Event in Hollywood auf dem Sunset Strip. Da war ich mit Jetlag, ich bin am Tag vorher gelandet und bin über... ganz begeistert am Sonntagmorgen um 9 Uhr auf der Suche nach einem Kaffee über den Sunset Strip und freue mich, dass ich in Hollywood bin und lande in einer kleinen Buchhandlung. Da gab es auch Kaffee und habe die dann sehr verschämt nach der amerikanischen Übersetzung dieses Buches gefragt, weil ich bin der Autor. Und dann hatten die 10 Exemplare da auf dem Tisch liegen und haben mich, also der Buchhändler hat mich gefragt, wollen Sie die jetzt signieren? Ja, ich will Ihnen die nicht ruinieren. Nein, nein, signieren Sie. Und ich hatte so ein Book-Signing-Event unter Ausschluss der Öffentlichkeit an einem Sonntagmorgen in Hollywood. Und das fand ich, das muss ich immer noch dran denken. Das hat mir gut gefallen.
Glaube ich, eine schöne Erinnerung. Jetzt sind Sie so viele Jahre dabei in dem Geschäft und erfolgreich als Autor. Was würden Sie sagen? Was ist so mit das Wichtigste, was Sie gelernt haben?
Weiterzumachen. Gegen alle Widrigkeiten, die so ein Beruf und die nicht nur mein Beruf, sondern jeder Beruf so mit sich bringt, einfach weiterzumachen, eine gewisse Sturheit zu entwickeln und auch einen gewissen Optimismus, auch in schwierigen Zeiten dran zu bleiben. Wir leben in sehr schwierigen Zeiten und meine Kollegin und ich, wenn wir miteinander sprechen, wir haben uns in der Pandemie angefangen und jetzt auch Ukraine-Krieg und so weiter, zu fragen, warum machen wir das? Die Welt sieht gerade nicht gut aus und wir schreiben Unterhaltung. Ist das nicht überflüssig? Und nein, es ist nicht überflüssig. Deswegen sind wir da und das ist unser Beruf und wir machen damit weiter, auch wenn es nicht leicht ist. Und das ist das, was ich immer wieder nur sagen kann. Ja, macht weiter.
Sie machen auf alle Fälle weiter, wenn wir nochmal zurückkommen zu Ihrer Familiensaga. Was haben Sie bei Ihrer Arbeit und bei Ihren Recherchen auch über die eigene Familie Neues erfahren, die eigene Familiengeschichte?
Es war über die eigene Familiengeschichte gar nicht so viel. Irgendwann erzählte mir eine meiner Tanten, dass dieser Urgroßvater, der Urbarnabar, tatsächlich, dass der Sohn eines Priesters war.
Ach,
das wusste ich nicht, ja. Und dann dachte ich, das ist ja zu gut, um es nicht zu nehmen. Und das habe ich dann auch natürlich benutzt, weil es so gut war. Aber mehr habe ich gar nicht rausgekriegt.
Ein richtiger Teufelskerl,
der Barnabar. Offensichtlich ja. Ein sehr kleiner Mann, der gut rechnen konnte, aber nicht lesen und schreiben.
Es geht auch viel um Erinnerungen in Ihrer Familiensaga. Warum sind die gerade so wichtig, auch ja, die wach zu halten und am Leben zu halten?
Naja, nun sind Erinnerungen das Fundament, auf dem wir stehen. Traditionen, Erinnerungen, das sind die und vielleicht nicht Erinnerungen, sondern die Geschichten, die über unsere Familie, über unsere Kultur, über unser Land erzählt werden, die wir uns immer und immer weiter erzählen. Das ist das Sediment, auf dem wir stehen. Je stabiler diese Geschichten und Erinnerungen sind, desto stabiler stehen wir auch.
Sie sind heute noch regelmäßig auf Sizilien. Was empfinden Sie, wenn Sie auf Sizilien sind? Ist das auch ein Stück Heimat für Sie?
Ja, es ist Heimat. Ich empfinde Glück und im Augenblick später große Wut. Also das pendelt zwischen Glücksgefühlen und Wutanfällen, weil mir doch irgendwie zwischendurch viele Dinge nicht passen und mich die Sizilianer unglaublich nerven. Das geht den Sizilianern auch so. Und das ist natürlich auch Teil meiner des Fluchs der migrantisch geprägten Menschen, die eben in beide Kulturen so haben, aber nirgendwo so richtig ganz angedockt sind. Aber das macht das ja auch besonders spannend. Und ich liebe Sizilien sehr. Ich habe da meine kleinen Routinen. Ich empfinde sofort ein Heimatgefühl, wenn ich in Catania lande und aus dem Flughafen komme. Und weil mir das so nah ist, nervt es mich eben auch.
Ja. Klar, das glaube ich, wenn man was ins Herz geschlossen hat und so eng verbunden ist. Was sind das für Routinen? Und haben Sie einen Tipp, wenn Sie sagen, wenn wir mal auf Sizilien sind, das sollten wir uns nicht entgehen lassen?
Da ich gerne esse, sind das vor allem Essensroutinen. Der erste, ich lande immer in Catania, meine Familie oder lebt da auf der Ostseite der Insel. Der erste Stopp ist immer bei der Bar Cipriani in Acireale, wo ich dann eine Granita, das ist ein Wassereis, ein Sorbet, esse mit einem Brioche oder ein Gelato. Und ich muss immer Fisch essen im Restaurant Antica Marina in Catania oder im La Grotta in Santa Maria La Scala, weil es dort den besten Meeresfrüchte-Salat der Welt natürlich gibt. Ich muss immer irgendwann schwarze Nudeln, also Pasta mit schwarzer Tintenfischsoße essen, weil ich das einfach was wahnsinnig lecker ist. Und das sind so, es gibt viele Routinen, die mit Essen zu tun haben.
Essen spielt eine große Rolle.
Eine ganz, ganz große Rolle. Alle reden ständig übers Essen und wissen, wo was gut ist. Sie finden in dem kleinsten Ort, werden sie eine Bar finden, wo die köstlichste Granita oder die köstlichsten Cannoli gemacht werden.
So kleine Hörnchen.
Kleine Hörnchen mit Ricotta gefüllt, weil die Leute das kaufen und weil die dort schon seit 300 Jahren gemacht werden und weil es seit 300 Jahren auch eine Konkurrenz zum Nachbarort gibt. Und das ist rührend und das macht es eben auch so fantastisch. Es schmeckt einfach wahnsinnig gut.
Danke, dass Sie ja Ihre Tipps und Geheimtipps mit uns geteilt haben, wo es die beste Granita und leckeren Fisch gibt. Nachdem es so lange gedauert hat, bis Sie sich an Sizilien herangetraut haben, werden Sie jetzt noch mehr Geschichten über Sizilien erzählen?
Das kann ich nicht genau sagen. Ich muss mal in mich gehen. Ich es gibt zwei Stoffe, die mir so ein bisschen unter den Nägeln brennen und einer davon hat mit Italien und Sizilien zu tun, heute, und der andere Stoff nicht. Und jetzt muss ich mal entscheiden, was mir mehr unter den Nägeln brennt.
Dann lassen wir uns überraschen und freuen uns drauf. Vielen Dank, dass Sie heute mein Gast waren.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.